Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu der letzten oder vielleicht vorletzten, zumindest eine der abschließenden Folgen von unserem Podcast Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Und in unserer letzten Folge haben wir ein bisschen über Filmklassiker gesprochen. Und da hast du uns auch mit einem sehr humorvollen Zitat mit Alfred Hitchcock nochmal in Verbindung gebracht. Darüber haben wir sehr gelacht und dann haben wir ja gesagt, oh Mann, wenn man über Alfred Hitchcock spricht, dann werden wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Das kriegen wir nicht in 10 Minuten hin. Also wollen wir uns jetzt die Zeit nehmen und eine ganze Episode oder mehr, wir werden sehen, wohin uns das Gespräch führt, nur mit Alfred Hitchcock, dem großen Filmemacher, beschäftigen. Dazu muss ich vielleicht noch vorwegschicken, das soll jetzt keine wissenschaftliche Aufarbeitung von Alfred Hitchcock sein. Es gibt hunderte Bücher und filmwissenschaftliche Analysen und alles. Also wer mehr über Hitchcock, über seine Filme und worum es da alles geht, wissen will, der findet ganz tolle Literatur. Heute wollen wir natürlich darüber sprechen, wie Adrian, übrigens hallo.
Hallo, Adrian, lieber Michael.
Wie du Alfred Hitchcock erlebt hast und du hast, das habe ich gerade eben erfahren, bis auf einen alle seiner 53 Filme gesehen. Wow, einfach nur wow. So, lass uns darüber sprechen, aber damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Jahreszahlen nicht mehr im Sinn haben, nochmal abgeholt werden. Alfred Hitchcock wurde 1899 geboren, und zwar in England. Und er ist 1980 in Los Angeles gestorben. Das ist das Jahr meiner Geburt. Also ich habe ihn nicht mehr erlebt. Und in dieser Zeit hat er eben wahnsinnig viele Filme gedreht. Das muss man ja sagen. 53 Filme sind extrem viele Filme für Filmemacher. Heute braucht man ja eher 3-4 Jahre, bis man einen so einen Film gemacht hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Höchstens Woody Allen hat vielleicht noch ein ähnlich ergiebiges Filmrepertoire, weil der auch so viel macht.
Aber 53 hat er, glaube ich, noch
nicht geschafft. Nee, hat er noch nicht.
Aber Polanski. Aber sie kommen irgendwann mal ran.
Genau. Er wurde geboren als Sohn eines Gemüsehändlers. Und er begann seine Karriere beim Film als Zeichner von Zwischentiteln. Und zwar bei einem Subunternehmen-Studio, einem Paramount-Ableger, der damals in England aufgemacht hatte. Und er hatte zeichnerisches Geschick, hatte vorher in einer Werbeabteilung einer Firma gearbeitet und dann haben sie ihn übernommen. Und dann hat er 1922, da ist er also 23 Jahre alt, das erste Mal Regie für einen Film übernommen, hat sich langsam hochgearbeitet und dieser Film sollte den Titel tragen Number 13, Nummer 13. Allerdings gab es finanzielle Schwierigkeiten und dieser Film wurde nie fertiggestellt, wurde nie veröffentlicht. Und dann hat er eigentlich in allen Gewerken hat er einmal mitgemischt. Das war so ein Allrounder auf jeden Fall. Und 1924 ist er dann nach Deutschland auch gekommen und hat in den Filmstudios Babelsberg, das waren damals die Studios, da werden wir alles noch wahrscheinlich gleich drüber sprechen, das waren die weltweit fortschrittlichsten Studios und da hat er Murnau getroffen und der wird wahrscheinlich ein großer Einfluss gewesen sein. 1925 führt er dann zum ersten Mal Regie bei dem Film Irrgarten der Leidenschaft und 1938 geht es erst nach Hollywood zum großen Hollywood-Produzenten Selznick. Vom Winde verweht haben wir letzte Folge drüber gesprochen, übrigens habe ich ihn mir mittlerweile angeschaut, ein großes Epos, ja. Und 1949 kam dann der Durchbruch und ab da ging es eigentlich richtig los. Als Regisseur wurde er weltweit berühmt. So, das sind ja nun mal die Eckdaten, damit man so ein bisschen weiß, wann das alles passiert ist. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und ich beginne unser Gespräch über Alfred Hitchcock mit der Frage, lieber Adrian, erinnerst du dich noch an den allerersten Hitchcock, den du gesehen hast?
Ja. Dazu muss ich sagen, ich bin ja schließlich im Kino aufgewachsen.
Ja.
Und eingeschult wurde ich 1950 in Biberach. Also da war ich 7 Jahre alt. Und insofern habe ich da schon einiges mitgekriegt, was dann auch programmatisch in den Kinos lief. Und da war tatsächlich Alfred Hitchcock schon ein Thema. Meine Mutter, die mir weniger gestattet hat, Filme anzugucken, wie zum Beispiel meine Schulkameraden, die haben da schon wesentlich mehr gesehen, ja, und durften öfters ins Kino, wie der Sohn vom Kinobetreiber oder der Kinobetreiberin.
Ja, genau.
Ja, und dann hat sie natürlich sehr ausgewählt, ne. Insofern war Hitchcock, der Name war mir dann schon ein Begriff. Ich habe das Programm immer studiert und was da lief und so fort, war mir durchaus ein Begriff, aber sehen durfte ich die Filme noch nicht. Erst als ich da so, also mal weit über 12 war, ne? Also Mitte der 50er Jahre. Und da komme ich dann gleich dazu, aber was habe ich vorher schon sehen dürfen, ja. Und es hat so dann auch gewisse Leidenschaften bei mir ausgelöst. Natürlich das Interesse. Sicher, Hitchcock war irgendwo etwas ganz Geheimnisvolles, ne? Krimi ruft auch, ne? Und auf der anderen Seite, was lief sonst noch, ne? Klar, die Western, das war die Hochzeit des Western, des amerikanischen Western. Ja, und da durfte ich dann zum Beispiel auch 12 Uhr mittags schon sehen.
Aha.
12 Uhr mittags mit Grace Kelly, ja. Und Gary Cooper. Und Grace Kelly war dann auch eine der Damen, die Hitchcock auserkoren hat, in seinen Filmen mitzuspielen.
Mhm.
Denn Hitchcock und die Frauen, das ist ein ganz spezielles Thema.
Ja.
Und jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Was habe ich damals sehen dürfen? Also natürlich Western und dann vor allem die Ritterfilme. Das war die große Zeit der Ritterfilme. Und mein allererster, den ich sehen durfte, war Prinz Eisenherz. Ne? Ich habe die ganze Sammlung von Prinz Eisenherz, Heftchen waren es, später gab es sogar Bücher drin, sogar die Originale habe ich noch mit der Nummer 1. Ne?
Ach,
also, wenn das jemand hört und mal Interesse dran hat, ne? Das sind die Originale, die habe ich noch. Na gut, wenn es interessiert. Okay, aber Prinz Eisenherz, das sind zwei wunderschöne Frauen im Spiel. Einmal, die dann Prinz Eisenherz für sich gewinnen kann, Janet Leigh,
ja?
Und sein Ritter, bei dem er also praktisch ausgebildet wurde am Hof von König Artus. Der war auch scharf auf die Janet Leigh. Wunderschön blond, natürlich, klar. Ja, und hat sich dann aber tatsächlich, Gott sei Dank, in die Freundin von Janet Leigh da am Hof verliebt. Und es war Deborah Paget. Auch die hat sich dann Hitchcock abgegriffen. Beide tauchen kurz danach in Hitchcock-Filmen auf. Janet Leigh, ne? In einem ganz berühmten Film. Nämlich Psycho.
Okay.
Und damit komplett anders besetzt. Ne? Ja. Im Prinz Eisenherz war sie halt eine berückende Schönheit, ne? Unglaublich lieb, ne? Und wie Frauen am Hof der Ritter halt sein mussten, ja, sehr devot, ne? Und ergeben, ja, und vor allem unselbstständig, ne? Sie durften ja nichts tun, außer schön sein, ja. Und jetzt sitzt da Hitchcock die komplett konträr in Psycho ein.
Mhm.
Und da ist sie eine Frau, die auf der Flucht ist, weil sie betrogen hat. Ne? Und ein Agent ist auch schon Detektiv hinter ihr her und landet in einem Motel. Und es wird von Norman Bates geleitet, gespielt von Anthony Perkins.
Mhm.
Ja. Und über diesem Motel ist ein riesiges Haus aus der Gründerzeit, ne? Und dort wohnt er dann auch, ne? Und es wird dann später auch eine große Rolle spielen in diesem Film. Und der bringt also die Janet Leigh, die bittet ihn einfach in sein Motel und verpflegt sie, ne?
Mhm.
Und der Detektiv ist schon Kevin, heißt er, glaube ich. Der ist ja schon auf der Spur, ne? Und das Ganze eskaliert dann, ja. Und viele werden den Psycho von einer bestimmten Szene her kennen, ja. Die berühmte Duschszene.
Ja, genau.
Einer mit dem Messer hinterm Duschvorhang steht, ne? Und es ist ein geniales Stück, ne? Wozu ich dann später noch auch in einem anderen Zusammenhang was sagen will, ja. Gut, also sie ist konträr besetzt, ne, und entdeckt dann schließlich auch, dass der Anthony Perkins, der Norman Bates, irgendwo auch ein sehr gestörter Mensch ist. Auch das ist etwas, was in fast allen Hitchcock-Filmen auftaucht. Entweder sind die Frauen oder die Männer sind gestört, entweder sind sie Mörder oder sie sind Diebe oder sie sind Vergewaltiger oder die Frauen sind psychisch defekt. Egal, alles, was so das Leben den Menschen bieten kann, taucht in den Figuren von Hitchcock auf. Da hat er sich also in diesen vielen Jahrzehnten seines filmischen Schaffens wunderbar durcharbeiten können. Und es macht deswegen jeden Film für sich auf so etwas Besonderem. Er wiederholt sich nie. Ne? Es sind immer andere Geschichten. Aha. Auch wenn er einen Film tatsächlich zweimal gemacht hat. Eine Geschichte, die ihm wohl sehr am Herzen gelegen ist. Aber jetzt schließen wir erstmal Psycho ab. Psycho, ne? Also da ist halt der Norman Bates ein Gestörter und hat wohl eine Mutterphobie. Ne? Und der Detektiv entdeckt dann, indem er in das Haus da über dem Motel da eindringt, im Keller, eine tote Mutter in einem Sessel sitzen. Ja, also der hat den nicht begraben, sondern er sucht sie auch regelmäßig und verkleidet sich sogar mit den Klamotten von seiner Mutter als quasi Frau. Ne? Also unglaublich, sich sowas auszudenken. Und ja, und Janet Leigh mittendrin, ja. Mhm. Tja, also das zu diesem Thema, kleiner Abschweifer. Aber
ja, genau, Frage war ja
dann mein erster Film.
Man sieht schon, du bist total in der Faszination, sind wir schon drin, gell?
Mein erster Film war dann tatsächlich Das Fenster zum Hof.
Das Fenster zum Hof, okay.
1954, ne?
Ja.
Und dass ich den sehen durfte, naja gut, ich war dann ja schon eigentlich, ja, durfte laut FSK auch den Film sehen.
Ja.
Meine Mutter hat es dann tatsächlich, obwohl sie sagte, oh, Hitchcock und so, aber da ist nicht viel Grausames drin. Die hat den Film wohl vorher sich angeguckt. Zum Zweiten, Grace Kelly, auch hier in der Hauptrolle. Und da sagte sie also, nachdem du ja schon 12 Uhr mittags gesehen hast mit Grace Kelly, das war ihr zweiter Film übrigens, ne? Und das hat sie berühmt gemacht, ne? Oscar-Nominierung, und der Film hat auch Oscars gekriegt, ne? Und das hat sie berühmt gemacht, diese Rolle in 12 Uhr mittags, diesem legendären Western, den ich unglaublich liebe und hunderte Mal schon gesehen habe mittlerweile, ne? Und das hat dann wohl auch dazu geführt, dass Hitchcock sie dann sich ausgesucht hat. Ganz klar, denn also auch wenn die ganzen Produktionsgesellschaften, ja, hinter seinen Filmen standen, ja, man muss dazu sagen, er war Regisseur, er hat natürlich massiven Einfluss auf das Drehbuch genommen, zum Teil hat er die Drehbücher selber geschrieben zu seinen Filmen, er hat großen Einfluss auf alle wichtigen Dinge wie Musik, Montage, Kamera genommen, da hat er halt dann auch ein festes Team gehabt, das zum Teil über Jahrzehnte immer die gleichen bei seinen Filmen mit dabei waren, das zeichnet ihn aus. Ne? Das heißt, dass er tatsächlich auch sehr kommunikativ und teamtreu sein konnte und mit den Menschen im Team dann auch gut umgegangen ist. Ne? Auch wenn ihm manchmal nachgesagt wurde, dass er auch recht komisch war. Das ist dann wieder ein anderes Thema, nämlich Richtung Frauen, ja. Mhm. Tippi Hedren. Ja. Also, kommen wir zurück zu Grace Kelly. Also, bei den Schauspielerinnen hat er mit Sicherheit enorm mitgewirkt an der Auswahl. Es waren fast ausschließlich zu 99,9% Blondinen, ja. Selbst in den Schwarz-Weiß-Filmen. Ich habe das dann mal recherchiert, denn eigentlich kann man es ja nicht erkennen. Gut, ne? helle Haare, ne? Dass es tatsächlich alles Blondinen waren, ja? Das ist schon fantastisch. Ne? Bis auf Deborah Paget. Ne? Die war brünett im Prinz Eisenherz. Ne? Gut, aber die wurde ihm dann tatsächlich anvertraut, weil der Prinz Eisenherz ein gigantischer Erfolg war. Ne? Und ja, einer der ersten Cinemascope-Filme. Das Gewand war der erste, dann die Gladiatoren und dann kam Prinz Eisenherz mit Robert Wagner. Und das war ein Hype damals um diesen Film, ja, und zwar nicht nur bei den Erwachsenen, die dann halt in ritterseligen Erinnerungen schwebten, sondern für die Jungen, ja. Genau. Und ein Film, der eigentlich auf Brutalität verzichtete, ne, und nur Action-Schauwerte, ne, und Riesenaufwand, tolle Ausstattung. Und halt der junge Robert Wagner, der Sohn von einem König, der aus Thule davon gejagt wurde, ne, von den Wikingern, von den bösen Wikingern. Naja, also, und Dadurch hat dann meine Mutter gesagt, also dann darfst du das Fenster zum Hof dann sehen. Mhm. Und das war natürlich für mich eine unglaubliche Geschichte, dieser Film. Ja. Erstens mal Grace Kelly in der Hauptrolle. Und jetzt muss ich gerade schauen, welchen Filmen sie noch dabei war. Ja, bei Anruf Mord wurde sie zum ersten Mal eingesetzt. Na, das war Anruf Mord 1954, na, und Svenster zum Hof hat er im gleichen Jahr gemacht. Ne? Mhm. Also gleich nochmal eingesetzt und dann zum dritten Mal über den Dächern von Nizza. Da möchte ich nachher auch ein paar Sachen dazu sagen. Also mit der Grace Kelly tatsächlich 3 Filme, was ganz Besonderes. Na, und mit der hatte er wohl auch, das hat er irgendwo mal gesagt, erinnere mich, ein besonderes Verhältnis gehabt.
Okay.
Und die er sehr verehrt hat auch. Nicht, weil sie dann Grace von Monaco wurde. Ne? Nein, weil sie halt auch eine hochintelligente Frau gewesen sein muss. Ne? Und ihn richtig packen konnte. Ne? Mhm. Und bei ihr wäre auch es wurde immer wieder bestätigt, nie ausfällig geworden. Ja? Mhm. In keiner Weise. Ne? Wie bei manch anderen seinen Hauptdarstellerinnen. Gut, okay. Also insofern war das dann mein erster Film, Fenster zum Hof. Und das war natürlich, weil es eine voyeuristische Geschichte eigentlich ist, fantastisch auch, ne? Mit Elementen, die unglaublich sind. Also James Stewart, ne? Der ein relativ berühmter Reporter war, in der ganzen Welt rumkam, auf einmal gefesselt in einen Rollstuhl, weil er halt einen ganz üblen Beinbruch hatte. Ne? Mhm. Und dann ein Mensch, der nur in der Welt unterwegs war, war auf einmal gefesselt auf sein Zuhause, auf seine Wohnung und eben auf einen Rollstuhl und hatte aber die Chance, dann aus seinem Wohnzimmer in den Hinterhof, ne, der umschlossen ist, auch von anderen Gebäuden, ja, konnte reinschauen, ja, und hat im Fernrohr gehabt, ein kleines, ne, Kamera mit einem langen Teleskop dran, also wie ein Fernrohr, und konnte die Menschen dort beobachten, was eigentlich nicht sehr anständig ist. Ja, aber für ihn war es dann halt in dieser Einöde, in dieser Sadness, war das natürlich schon spannend, die Menschen zu beobachten und entdeckt dann gegenüber in einer Wohnung, dass er wohl ein Mord geschehen ist, ja. Ja, und das fasziniert ihn. Und das ist dann wirklich halt wieder typisch Hitchcock, Auflösung von einem Mord. Was kann man da alles drumherum schicken, ja? Das gipfelt ja darin, dass er seine Freundin, die Freundin ist die Grace Kelly, ihn auch betreut, ne, liebevoll, ne, seiner Unbeweglichkeit hin und wieder, die schickt er rüber, ne, und um was nachzuschauen in einem der Zimmer, und dann sieht dann auch, weil er permanent da am Beobachten ist, genau wissen, wann der vermeintliche Mörder nicht in der Wohnung gewesen war, und dann immer wieder zurückkommt zu welcher Zeit, ne, und er geht sie also rüber, um nachzuschauen nach Dingen, die er beobachtet hat und die vielleicht ein Hinweis wären für einen Mord. Mhm. Und es kommt aber dieser Mann rechtzeitig in die Wohnung, und das sieht er. Dieses Spannungsmoment. Mhm. Ja, dieses Spannungsmoment, was er sieht, wenn seine Freundin in der Wohnung ist und da kommt man rein und die kriegt es nicht mit. Es ist unglaublich.
Und er kann nichts tun. Kein Handy, gab's ja alles nicht.
Genau. Und also das ist typisch Suspense.
Ja.
Der berühmte Begriff Suspense, ja. Der wurde ja praktisch Hitchcock zugesprochen, ja. Nämlich das Publikum, das die Filme anschaut, immer besser ins Wissen zu bringen über das Geschehen, und über einen Umstand und damit ihnen Vorteil bringen beim Sehen des Films gegenüber den Zuschauern. Das war die Kunst von Alfred Hitchcock, und das hat er in allen Filmen eingesetzt, indem er das Publikum einbezog in die Geschichte, die er gestrickt hat, und das Publikum immer in den Vorlauf brachte der Erkenntnis, was passiert, was passieren könnte, ne, und wie es letztendlich ausgeht. Das ist eine unglaublich geschickte Sache und das ist Suspense, ne.
Ja. Das heißt, der Zuschauer wusste immer mehr als der Protagonist.
Genau so ist es.
Im Gegensatz zu dem, wie er es nannte, Who Done It? Also wer hat es getan? Who Done It?
Richtig.
Was ja der normale Krimi war, wo es immer darum ging, der Zuschauer weiß immer genauso viel wie der Protagonist und der hat nur aufgeklärt, wer es war. Aber das war dann, wenn der Film vorbei war, uninteressant. Und
bei jedem Kriminalfilm ist es halt so, auch heute noch bei jedem Tatort, egal wie, Who Done It? Ne? Das Publikum will wissen, wer der Mörder ist, ne? Oder wer der Unschuldige ist, oder wer der Vergewaltige ist. Und weiß der Henker was, ne? Immer das Publikum muss befriedigt werden am Schluss, ne? Offenes Ende, das verzeihen manche nicht in einem Film. So ist es nun mal, auch wenn es manchmal unerlässlich ist, ne? Und ich glaube, das wäre vielleicht mal eine andere Geschichte, über offene Enden zu sprechen, Filme mit offenen Enden, denn das ist die wahre Kunst, das so zu formulieren, mit der, ich muss es andersrum formulieren. Also, das Publikum wird vom Regisseur, der inszeniert mit einem Schluss ohne Ende, in eine Situation versetzt, wo er drüber nachdenken muss, wie könnte das Ende sein? Könnte es ein Happy End geben? Könnte ein Mord geschehen? Könnte das und das und das passieren? Ja, und das aber so subtil darzustellen, dass der Zuschauer nicht beleidigt ist, weil er das Ende nicht bekommt, sondern praktisch so viel Verantwortung bekommt vom Filmemacher, darüber nachzudenken, in seine eigene Fantasie zu gehen, wie könnte das Ende eines Films dann sein.
Genau.
Das ist hohe Kunst, wird immer wieder mal angewandt, na, und da verzeiht man es dann auch dem Regisseur, dass man enttäuscht wird, wenn man kein Ende bekommt. Na. Gut, und Hitchcock hat eigentlich ähnlich gedacht, ne, wobei er meistens dann doch ein Ende geliefert hat, ne, oder ein Quasi-Ende, manchmal seltens also ein offenes Ende, aber in aller Regel hat er ein Ende produziert. Nur, dass immer mit dem Stilmittel des Suspense, ne, das Publikum war immer eher in der Fortsetzung und dann in der Auflösung eines Falls eingebunden wie die Protagonisten im Film. Ja, das ist eine hohe Kunst. Ne? Und das hat er also dann auch ausgebaut, indem er in allen Filmen, ja, ich habe das tatsächlich nachgeschaut, ich habe alle Filme, bis auf diesen einen. Da,
hast du im Archiv, ja.
Ich habe sie alle, ja. Und erzähle ich auch wie. Und die es bestimmt jetzt nicht mehr gibt auch. Nein, er hat in allen Filmen kleinere oder größere Expositionen gemacht, indem er schon das Publikum in die Geschichte einführt. Und er hasste die langen Dialoge, Hitchcock, sondern er liebte es, mit dem Bild zu arbeiten. Das ist natürlich etwas, was er in der Stummfilmzeit gelernt hat. Die vielen Filme, die er in England gemacht hat, schon während der Stummfilmzeit, ne, da kam es auf das Bild an und nicht auf das Wort. Klar, die Zwischentexte waren möglich, aber tatsächlich musste das Bild das Wort ersetzen. Und das hat er auch in seinen ganzen Tonfilmen dann so eingesetzt, dass er möglichst dialogarm fungierte und viel lieber die Kamera sprechen ließ. Dies mit tollen Aufnahmen, zum Teil auch sehr lange Aufnahmen, So sind auch diese gerade von mir angesprochenen Expositionen, wo er mit Bildern das Publikum irgendwo einführt und die sind zum Teil länger und kürzer und so wie es ihm halt gerade einfiel und wie es für ihn passend war, aber er hat immer mit Respekt vor seinem Publikum, hat er das Publikum in Szene gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes und dem Publikum immer den Vorsprung gelassen, mehr zu wissen als die Protagonisten. Das ist ein Stilmittel von ihm und das ist Suspense. Ne? Und das muss man können, er hat einmal sogar das Ganze noch so vergrößert. Es ist der Film Der falsche Mann. Ja. Da spricht er selber. Das siehst du zu Beginn, Hitchcock vor der Kamera, ne, wie er zum Publikum spricht und die Einführung zum Film macht.
Ach was.
Genau.
Eine direkte Ansprache, direkt, das wusste ich noch nicht. Der falsche Mann,
ja, genau. Den hat er gemacht. 1956, der falsche Mann. Mit Henry Fonda und Vera Miles in der Hauptrolle. Vera Miles, auch eine wunderschöne Frau. Ja, blond, selbstverständlich. Ne? Und in diesem Film geht es um eine Verwechslung. Also, die Vera Miles wird angeklagt, ne? Aber das Publikum weiß schon, dass es falsch ist. Ne? Aber immerhin, es gibt eine Anklagegeschichte, und Henry Fonda ist da mittendrin und die Vera Miles, ne, um das Ganze aufzulösen, und hinterher stellt sich natürlich raus, dass es auf einer pure Verwechslung beruht, ne, und die falsche auch angeklagt wurde. Also, und hier macht er tatsächlich, um das Ganze dem Publikum nahezubringen, persönlich eine Einleitung. Sitzt also vor der Kamera und spricht und dem Publikum. Gut. Das nächste, was wir natürlich alle wissen, ja, es gibt tatsächlich zu allen Filmen, die er gemacht hat, gibt es ein Cameo.
Ja, stimmt, ja.
Also, er tritt selber auf.
Ja.
Das hat er irgendwann mal erfunden und auch durchgesetzt, ne? Auch wenn es manchen Produzenten nicht so gepasst hat, ne? Aber er taucht in allen Filmen selber auf. Auf unterschiedlichste Weise, ne? Also, da ist zum Beispiel, ich glaube, das war Frenzy, der Krawattenmörder, ja. Da ist also eine Szene, da wird geredet in einem Raum. Und die Kamera ist natürlich beweglich auch, ne, mit Schnitt, Gegenschnitt und so fort, ne. Also alle Kameraarbeiten in seinen Filmen sind grandios, ja, ne. Vor allem auch in Licht, in Schwarz-Weiß-Phase, Licht und Schattenarbeit, grandios, auch mit Großaufnahmen, ja, verbunden, ja. Und selbst bei den Farbfilmen, auch da natürlich spielt er mit den Farben, ja, und mit der Helligkeit und der Dunkelheit, ne. Naja, gut, also, jetzt bin ich auch gekommen.
Cameo?
Cameo. Ja. Dankeschön. Ja. Also in allen Filmen taucht auf, und diesem Frenzy, mitten in einem Gespräch, das schon ziemlich lange andauert, streift die Kamera zufällig am Kamin dahinter, ein großer Kamin. Da steht der Kerl einfach neben dem Kamin, stützt sich drauf und guckt, ne, wer nicht, ne, dann ist schon wieder weg.
Ja, ja.
Hat mit der Szene ja überhaupt nichts zu tun, ja. Spielt also nicht einen Mann, der mit dem Geschehen etwas zu tun hat, in keinster Weise, ne, greift auch nicht ein. Und ganz, ganz selten mal, wo er dann tatsächlich eine Tätigkeit hat, dass er also aus einem Laden rauskommt und führt drei Hunde spazieren und solche Geschichten. Ja. Aber ansonsten, er muss in seinen Filmen einfach drin sein. Und wenn es nur Sekunden sind, ne, und belanglos eigentlich, ne, voll, passt überhaupt nicht rein. Ja.
Nee, ich habe dieses wundervolle Buch hier, ja. Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?
Und das ist eigentlich,
genau, von Truffaut. Und da fragt Truffaut, warum das eigentlich so ist. Und dann sagt er, ja, beim ersten Mal hatten sie halt zu wenig Statisten. Da ging es nur darum, das Bild zu füllen. Deswegen hat er sich mit reingestellt.
Ja.
Und dann wurde es irgendwann Aberglaube, dass er das musste. Und dann hat sich's zu einem Gag entwickelt und zum Schluss hat sich zu einem lästigen Gag entwickelt, weil die Leute es dann haben wollten und dann musste er sich irgendwie auch reinmachen.
Aber gut, wenn er dem guten Truffaut gesagt hat, die waren übrigens eng befreundet, ne? Und Truffaut hat ja das Interview war 1962.
62,
das Buch dann auch. Und das ging über 50 Stunden.
Ach. Wow.
50 Stunden, ja. Und er spricht mit, also Truffaut mit dem Hitchcock, über alle seine 48 Filme, die er davor schon gemacht hat, ne. 62 kamen dann halt noch ein paar danach, ne.
Ja, ja.
48 Filme, ne. Und auch was die Cameos natürlich angelangt, ne. Und da gibt's auch witzige Geschichten, ja. Also, der Film Rettungsboot. Hitchcock hat ja auch während dem Zweiten Weltkrieg sich sehr politisch engagiert. Was viele nicht wissen, es gibt Kurzfilme, ja, gemacht hat für die Franzosen, und zwar einen sogar über die Resistance, beides sogar über die Resistance, genau, einen in Frankreich und den anderen in Madagaskar. Der Film heißt auch Madagaskar, ist allerdings ein Kurzfilm, also so 30, 40 Minuten, ja, und spielt auf Madagaskar, aber komplett natürlich im Studio gedreht. Das ist nichts von Madagaskar. Also, okay, und der spielt auf Madagaskar und den Kampf der Resistance dort gegen das Dritte Reich, ne? Denn Madagaskar war ja eigentlich, ja, schon unter der Besatzung kann man nicht sagen, aber unter der Regie vom Dritten Reich. Aha. Die Vichy-Regierung, also der Süden Frankreichs, war eine eigene Regierung unter der Überwachung des Dritten Reichs, ja, und waren treue, Hitler-treue Gefolge, ne, was dazu geführt hat, dass später halt viele aus dieser Vichy-Zeit dann hingerichtet wurden an den Franzosen, als das Dritte Reich zu Ende war, ne, als Kollaborateur.
Genau, schwieriges Wort.
Genau. Und die Vichy-Regierung hat natürlich Madagaskar auch verwaltet, ne, im Auftrag von Hitler. Und es gab ja ein Deutsch-Ost- und Deutsch-Südwestafrika, gell, und zu Deutsch-Ost gehörte Madagaskar, ne. So, und dort ist diese Vichy-getreue, Besatzung im Kampf mit der Resistance, die also getreue Menschen von Madagaskar wegdrängen wollten. Ja. Das ist die Geschichte, ne? Und auch der zweite Film, den er gemacht hat für Frankreich und die Resistance, beweist, dass er da schon eine enge Verbindung auch zu Frankreich hat, zu Truffaut und auch vielen anderen. Er schätzte die französischen Filme. Ne? Ja. Und er hat ja dann auch drei Filme gemacht, die mit dem Dritten Reich handelten. Der eine hieß Saboteure. Und das ist ein Film, wo es wirklich um Sabotage ging, ne, und wo also das Nazireich, das Dritte Reich, dann halt damit angreift, ne. Dann der zweite Film, der in diese Zeit fällt mit dem Dritten Reich, das war der Auslandskorrespondent. Mhm. Der Auslandskorrespondent, Foreign Correspondent, spielt sogar in Berlin.
Ah ja,
genau. 1939 spielte er in Berlin und der dritte ist das Rettungsboot. Mhm. Ja. Und dort passiert Folgendes. Lifeboat war der Originaltitel. Ein deutsches U-Boot versenkt einen US-Dampfer. Mhm. Es können sich einige Überlebende des US-Dampfers in ein Rettungsboot flüchten. Ja. Und die fischen dann später einen Deutschen auf, ne, der ausgibt, dass er auf dem U-Boot tatsächlich war, das gleichzeitig versenkt wurde. Also die haben sich gegenseitig mit Torpedos abgeschossen, sind beide dann gesunken. Ja. Und er sagt, er sei der einzige Überlebende von dem U-Boot und ist auch sehr hilfsbereit und bietet sich an, dass er dann mit seinem Kompass, das er bei sich hatte, das Boot in sicheren Hafen nicht von Deutschland kontrolliert bringen wird, na, bis sie dann merken, dass sie auf einem ganz anderen Richtung unterwegs sind. Da stellt sich raus, dass der junge Mann der Kapitän von dem U-Boot war.
Ach was,
ja. Und das sie dann irgendwann mal entsorgen und das Boot schicken. Also, Hitchcock hat dann sich überlegt, wie mache ich das mit dem Cameo?
Aha.
Und dann hat er folgende Idee gehabt. Er lässt sich als Leiche, da schwimmen ja viele Boote da von dem Dampfer dran, die gingen, er lässt sich als Leiche an dem Rettungsboot vorbeitreiben. So, und jetzt kommt aber der Höhepunkt. Hat er gesagt, das schafft er gar nicht, weil er viel zu schwer ist, das ist auch unglaubwürdig.
Aha.
Und hat beschlossen, dass er abnimmt.
Aha.
Es ist tatsächlich, ich weiß nicht, woher ich es weiß, auf jeden Fall. Also, er hatte damals und später immer die gleiche Figur. Er war ja tropfenförmig. Also, ich gucke, sehr klein, ja. Mhm. Und mit Bauch, also wie ein Tropfen ausgestattet. Und so ist er in allen Filmen aufgetaucht. Ja. Und das war auch dann letztendlich sein Markenzeichen. So, aber bei dem Rettungsboot, das so konnte das nicht machen, hat er gesagt. Er hatte 120 Kilo und wollte abnehmen auf 90 Kilo.
Nur für den Cameo.
Ja, hat es aber natürlich dann fallen lassen, das schaffe ich nicht und so fort und hat es dann verworfen, ja. Und das Witzige ist, wie er sich dann aus dieser Geschichte gerettet hat. die hatten in dem Rettungsboot auch Zeitschriften und alles Mögliche drin, warum dahingestellt. Ne? Und dann war dann tatsächlich, und das hat er dann mit der Kamera so eingefangen, dass man es lesen konnte, war eine Anzeige für Menschen, die abnehmen wollten.
Ja. Und er macht das Wort.
Und er war dabei zu sehen, bildlich.
Super.
Und das war sein Cameo.
Das war sein Cameo.
Unglaublich, gell?
Ja,
was der sich hat so einfallen lassen, ja. Genau. Okay.
Also, schau mal, du bist jetzt schon in dieser Faszination Hitchcock drin, aber das ist natürlich schon auch der Blick aus der Geschichte. Aber hast du damals, als du zum ersten Mal das Fenster zum Hof gesehen hast, hattest du da schon so ein Gefühl, wow, das ist was ganz anderes im Kino, was ich bisher gesehen habe. Gut, du warst noch sehr jung, hast natürlich noch nicht so viele Filme gesehen, aber war da schon so diese Infektion mit Hitchcock da oder kamen die dann erst so mit der Zeit?
Nein,
hast du also gleich auf den nächsten Film gehofft?
Gut, in den Jahren danach kamen ja nun Filme, die ich dann auch gesehen habe oder sehen durfte. Ne? Also es, nach Fenster zum Hof war ein wunderbarer Film über den Dächern von Nizza mit Cary Grant und Grace Kelly. Ne? Mhm. Cary Grant spielt einen Juwelendieb, der über die Dächer tatsächlich, also der Titel stimmte, von Nizza, von Monte Carlo, schwebte, um dort einzusteigen. Auf geschickte Weise war ein richtiger, wunderbarer Fassadenkletterer. Ne? Mhm. Und dabei ein Beau Vivant und ein Frauenliebling. Ja? Und kein Mensch hätte je vermutet, dass er in Ganoven ist, der den reichen Damen, die ja dort zuhauf Urlaub machten oder wohnten, ihren Schmuck abnahmen, ja. Und da die Geschichte ist sensationell. Mhm. Auch Grace Kelly, eine ihrer schönsten, ja. Und von Cary Grant. Und es war eine Komödie. Eine der wenigen Komödien, die Hitchcock machte. Ja, die zweite, die er machte, war dann immer Ärger mit Harry. Das war dann direkt danach, erstaunlicherweise, also nach Über den Dächern von Nizza, immer Ärger mit Harry. Und da spielt die wunderbare Shirley MacLaine die Hauptrolle. Ja. Kennst du den Film?
Den habe ich noch nicht gesehen, ne?
Es ist sensationell. Ja. Ja. Bei einem Jagdunfall hat der, ich glaube sogar der Bürgermeister von dem kleinen Ort, ne, aus Versehen nicht ein Tier erschossen, sondern einen Mann, ja. So, und der Harry, das ist der Harry. So, und jetzt hilft der ganze Ort, nur die ganzen Freunde helfen mit, wir müssen die Leiche
lassen. Ja.
So, und die ganze Geschichte geht nur in eine Richtung, dass jeder Versuch, den zu vergraben oder zu verstecken oder weiß der Henker was aufzulösen, ja, alle Versuche, den Harry loszuwerden, scheitern.
Ach.
Ja, und zwar jeweils in Szenen, die eine so unglaubliche Komik auslösen, ja, dieser hilflose Versuch jedes Mal, den Kerl, die Leiche loszuwerden, und sie kriegen sie nicht los und müssen sie dann wieder verstecken, ja,
okay,
und zwischenverstecken, zwischenlagern, und also es ist unglaublich. Da spielt er wirklich mit, natürlich kann man sagen, er spielt mit dem Entsetzen für den Zuschauer, aber auf der anderen Seite, es ist so unglaublich komisch, dass man letztendlich drüber hinweg sieht, dass es eigentlich eine schlimme Sache ist, eine Leiche verschwinden zu lassen und die in unglaublichste Situationen zu bringen, ja. Also.
Ist ja auch ein Motiv, was in vielen anderen Filmen immer wieder aufgegriffen worden ist, ja.
Aber immer Ärger mit Harry. Also der Harry ist ein Toter, ne?
Ja.
Wunderbare Geschichte.
Super.
Das sind die beiden richtigen Komödien, ja. Über den Dächern von Nizza, klar, das ist ein Juwelendieb. Auf der anderen Seite, ja. Man muss es so sagen, er verarscht ja die Reichen und die reichen Frauen und die Reichtümer stellt er damit auf den Kopf, ne? Durch diesen Beau Vivant, Cary Grant, der wie ein Gentleman daherkommt, ne? Und praktisch diese sogenannte bessere Gesellschaft, diese Adelsgesellschaft dann auf den Arm nimmt und verarscht. Ne? Also eine wunderbare Komödie auch. Ansonsten hat er sich Reng natürlich an seine üblichen Themen gehalten, ja, wozu er dann auch dringendes Suspense brauchte, ne? Also Mord und versuchter Mord, ne, und Unschuldige, die eines Mordes bezichtigt wurden oder irgendeiner Straftat und so fort. Damit spielt er auf wunderbare Art und Weise. Aber jetzt zurück, ne? Also natürlich habe ich dann, bis ich mit der Schule fertig war in Biberach, dann einiges gesehen im Kino selber, nämlich dann noch Der Mann, der zu viel wusste, und zwar die Wiederholung des Films, den er zum zweiten Mal gemacht hat. Den einzigen Film, den Alfred Hitchcock zweimal machte. Mhm. Der Mann, der zu viel wusste. Warum? Ich weiß nicht, hat das dem François Truffaut gesagt? Ich wüsste es nicht. Ne?
Also, ich müsste tatsächlich nachschauen. Ich habe keine Erinnerung daran.
Ich habe es auch gelesen, aber das ist so,
das
ist bei mir 50 Jahre her, dass ich das Ding so gelesen habe. Nee, also zum ersten Mal hat er den Film gemacht, Der Mann, der zu viel wusste, im Jahr 1934. Mhm. Das weiß noch, ne? Und damals und die Geschichte, die er dann wiederholt hat, 1956. Mhm. Ist die gleiche, nur mit einem anderen Ort des Geschehens. Mhm. Also die erste Verfilmung spielt in St. Moritz, mitten im Winterparadies St. Moritz. Du siehst natürlich von St. Moritz und Schnee gar nichts, ist alles im Studio gedreht. Ja. Und der Hauptdarsteller, der Bösewicht in diesem Film, ist der Peter Lorre, eine seiner größten Rollen. Sensationell, ne? Und die Geschichte geht darum, dass er beauftragt ist, und zwar natürlich nicht er selber hat diesen Auftrag erfunden, sondern von einer Frau, die wiederum zu einem Agentenkreis gehört, ne? Also hier haben wir wieder eine Frau, ne? Aber das ist die Böse, ne? Und natürlich auch nicht die Blondine, sondern die schöne Blondine, die natürlich dann auch eine Rolle spielt, hieß damals Edna Best. Ja, und in der Neuverfilmung übrigens Doris Day.
Ja. Okay.
Gut, also spielt in St. Moritz diese Geschichte, na, und Peter Lorre soll also einen Auftrag ausführen. Und das Publikum kriegt dann relativ bald schon mit, die Protagonisten weniger, was da eigentlich geplant ist, nämlich einen hohen Regierungsbeamten zu ermorden. Und dies während eines Konzerts in der Royal Albert Hall in London. Ja, also, aber wie gesagt, in St. Moritz beginnt das Ganze und dort beginnt auch das Drama einer Familie, die dort in diesem Urlaubshotel dann Urlaub macht, ne? Und derjenige, der von diesem Attentat dann weiß, informiert den Mann dieser Familie und spielt ihm einen Zettel zu, was da passieren wird. Ne? Sehr, sehr, ja, so, dass er gar nicht wusste, um was es eigentlich geht. Und das ist die Geschichte. Das Publikum weiß es schon, um was es geht. Aber der arme Mann und seine Frau, die Edna Best, ne? Und die Kinder, zwei Kinder, die wissen natürlich nicht, um was es geht. Und er will das aber erfahren und gerät immer mehr in diese Geschichte hinein, dann auch natürlich in London. Und der Höhepunkt ist, dass die Edna Best, die blonde, wunderschöne, im Publikum sitzt in der Royal Albert Hall und der Mann dabei ist, irgendwo seine Kinder zu retten, die die Garner entführt haben. Mhm. Ja. Und ihn erpressen will. Wenn du deine Frau nicht dran hinderst, dann bringen wir die Kinder um. Mhm. So, und dieselbe Geschichte dann, wie gesagt, 1956. Mhm. Nur da ist der Ursprungsort nicht St. Moritz, sondern Marokko. Aha. Und der James Stewart und, Moment, ja, doch James Stewart und Doris Day machen mit ihren beiden Kindern in Marokko Urlaub. Ja. Und leben wie auf einem Platz neben einem Bazar, ein Mann umgebracht wird. Ne? Und er ist Arzt, der James Stewart, ne? Und will ihm zu Hilfe. Ne? Und da singt er schon stirbt zusammen, ja, und flüstert ihm noch die Geschichte zu, was da geplant ist. Ne? Auch so verworren, dass der auch anfängt dann zu recherchieren, was ist da in London und Royal Albert Hall. Ne? Und das Ganze endet selbstverständlich genauso wie beim ersten Mal. nur in CinemaScope und Farbe in der Royal Albert Hall, ne? Und da sitzt dann Doris Day. Ihr Mann versucht, die Kinder zu retten, die entführt sind, ne? Und sie ist diejenige, die dann praktisch in Arrest im ersten, in der Erstverfilmung und Doris Day in der zweiten, die entdecken, was dann tatsächlich los ist, ne? Ne? Sie sucht halt einfach irgendwas, muss hier passieren, ja? Ne? Und dann entdeckt sie irgendwo mal den Lauf des Gewehrs in einer Loge, in einer verdunkelten Loge und sieht, dass da ein hoher Regierungschef von einem Land sitzt, ne? Ne? Und weiß, das muss es sein, ja. Und ihr Blick, ne? Und das ist dann halt auch wirklich das, was ich vorher schon sagte. Die Kamera arbeitet da mindestens 10 Minuten lang in das Royal Albert Hall und beobachtet die Frau und wie sie immer mehr in Panik gerät und was kann ich tun, den Menschen da zu retten und so fort, ne? Und ist irgendwo die Hilflosigkeit, ja. Und das Publikum weiß genau, was geschehen soll. Und jetzt weiß es endlich die Frau auch, ne? Wie kann sie noch helfen? Ihr Mann ist ja nicht da und so fort, ne? Und sie sieht den Lauf vom Gewehr schon. Unglaublich. Mhm. Ja? Und das ohne Dialoge natürlich. Mhm. Ne? Das, was ich vorher schon meinte, ne? Ja. Er schafft es mit der Kamera dann eine so unglaubliche Spannung zu erzeugen. Ja. Ja. Allein durch die Blicke dieser Frau und ihre Physiognomie, ne, dabei. Also es ist sensationell, ne? Mhm. Ja, und dann kommt, wie beim ersten Mal und beim zweiten Mal selbstverständlich auch in der Royal Albert Hall, dann der Höhepunkt, und das haben die Gauner sich ausgedacht, in dem Augenblick, wo der große Paukenschlag kommt, also im riesigen Orchester dann einer, zwei Paukenbecken zusammenschlägt und bei diesem Paukenknall soll geschossen werden, dass das Publikum den Schuss nicht kriegt. Ja. So. Und in beiden Fällen weiß die Frau dann letztendlich, wenn der Paukenschlag kommt, das muss dann wohl sein, ja.
Ja.
Und dann kommt der Schrei. Und durch den Schrei wird der Schütze abgelenkt, ne, und trifft den nur an Arm, den armen Regierungsmenschen da, ne, und tötet ihn nicht. Ne. Also misslingt das Attentat durch den Schrei der Frau. Das ist in beiden Filmen so drin. Ja. Warum er das zweimal gemacht hat, ne, und dann halt die erste Örtlichkeit verlegt, ne, von St. Moritz nach Marokko, weiß man nicht, vielleicht hat er es Truffaut erzählt, ne, aber immerhin
ja, spannend. Eine neue Technik,
beide ne? Filme, ich kenne ja beide, ne, sie sind beide fantastisch. Ne. Mhm. Der erste natürlich zeichnet sich aus durch diese unglaubliche Schwarz-Weiß-Kamera, wenn der den Peter Lorre in Großaufnahmen seitlich und so dann in der Dunkelheit und Licht drauf fällt. Also unglaublich. Du hast den Peter Lorre noch nie so unglaublich gesehen. Der hat ein ganz unglaubliches Gesicht, ne? Ja, passend für einen grandiosen Verbrecher, ne? Ja, also, und das macht er mit einer Kamera schon unglaublich. Und die Schwarz-Weiß-Filme dazu, muss man sagen, die sind ja zum großen Teil in London gedreht worden noch und die hat er alle im Studio gemacht. Da gibt's keine Außenaufnahmen. Ja. Und zu der unglaublichen Kameraarbeit kommt natürlich eine entsprechende Ausstattung und dann vor allem eine Rückprojektion. Das heißt, dass er mit Rückprojektion dann den Hintergrund erzeugt für Räume, so dass man denkt, da blickt man jetzt gerade zum Fenster raus irgendwo hin und dabei ist es alles
projiziert. Oder Autofahrten, ne?
Genau.
Typischerweise sieht man hinten die Autofahrt, obwohl sie im Studio in einem Auto drin sitzen. Damals war natürlich die Beleuchtung das große Problem, ne, alles war noch nicht so leuchtstark oder so lichtstark, Kameras, da musste man im Studio natürlich drehen. Vielleicht hat er deswegen den Film nochmal drehen wollen, weil einfach die Technik sich so weiterentwickelt
hat. Ja, dann hat er natürlich, und dann unglaublich, ich meine, St. Moritz siehst du nichts als die Räume in dem Hotel, da.
Ja, ja.
Und alles andere ist gefaked, ja, ne? Wenn die Skifahrer da rumlaufen oder so, ne? Und in Marokko hast du natürlich das unglaubliche Ambiente, ne? Und dann in London auch, ne? Nicht nur die Royal Albert Hall, sondern auch von London selber, da drin geschwelgt. Ne? Man liebt ja London, das ist seine Heimat, ne?
Genau.
Und übrigens auch die von seiner Frau, Alma, ja. Ne?
Bevor wir aber auf die zu sprechen kommen, versuche ich dir, bevor die erste Stunde rum ist, noch eine Antwort zu entlocken, wie du das erlebt hast als junger Mensch, Hitchcock. Dieses Hitchcock-Fieber, hat sich das so der Reihe nach entwickelt?
Das hat sich tatsächlich entwickelt. Ja. Okay, und das gehört jetzt zu diesem Komplex auch. Ne?
Ja.
Natürlich, irgendwann ging ich von Biberach weg, ne?
Ja.
Und habe in Mannheim studiert, wie bekannt. Dort war mit Filmen für mich auch unglaublich viel. Ne? Nicht nur, dass ich einen Unifilm aufgebaut habe, ja, ne, im Audimax der Universität, ne, erfolgreich, sondern ich habe ja auch gearbeitet in einem Kino, in einem Filmkunstkino, ein paar 100 Meter vom Schloss, in dem die Universität untergebracht war. City Abendstudio hieß es. Tagsüber haben die übrigens ohne Ende eine Rolle durchlaufen lassen mit Animation, mit Wochenschauen, mit allen möglichen Kurzsachen, so wie im Bahnhofskino auch. Mhm. Ne? Wo man einfach reinging, stundenlang drin hockte und dann ging man wieder raus. Mhm. Ne? Und abends war es dann ein richtiges Filmkunststudio. Mhm. So, es war ein Einzelkino, die alte Dame, Käthe Wenz, die konnte natürlich gegen die 10, 15 anderen Kinos in Mannheim gar nichts ausrichten und hat keine neuen Filme bekommen, sondern musste sich auf die alten Filme dann konzentrieren. Und naja, 1966, 67, 68 mit der Unterbrechung bei der Marine anderthalb Jahre war ich ja dann bis 72 dort beschäftigt. Ne? Und das Programm, das sie gezeigt hat und bei der ich sie auch beraten habe, ging dann in allererster Linie auf die Filme, das Film Noir in USA, auch auf Hitchcock-Filme in England, dann auf die Filme des Neorealismus in Italien und die französischen Filme. Ja, also was ich da dann selber sehen konnte, das war unglaublich. Auch Hitchcock-Filme, ne? Aus der Stummfilmzeit oder aus der frühen Tonzeit in Schwarz-Weiß noch, also noch vor den Filmen, die dann in Biberach liefen. Ja, muss dazu sagen, 45 war ja der große Schnitt und einige Filme, die er zu dieser Zeit machte, die kamen dann erst in den 50er Jahren in Abstand in die deutschen Kinos. Ne? Ja. Also dort war dann der zweite Bezug zu Hitchcock und der wurde dann natürlich weitergeführt, als ich wieder in Biberach zu Hause war. Ne? Also gut.
Waren das denn so Kassenschlager auch, die Hitchcock-Filme? Oder?
Waren dann längst, also die Filme, die er dann in den 50er und 60er Jahren bis 76 machte, jeder Film, da waren zum Teil große Abstände, ne? Also denken Sie mal an Film wie Topaz, ne? Dieser unglaubliche Film, oder Frenzy, der Mannmörder, ja. Familiengrab, zerrissene Vorhang. Das waren dann Filme, die mit riesem Aufwand und großer Werbung in die Kinos gebracht wurden. Da war ich ja dann auch schon zu Hause teilweise. Und er sich selber in die Vermarktung zum Beispiel auch eingesetzt hat. Ne? Sein Markenzeichen war dann seine Figur, die tauchte bereits in den 50er Jahren, tauchte auf den Plakaten seine Figur, diese Tropfenfigur, seitlich immer und mit seinem Blick zum Publikum oder geradeaus. Ne? Das war ein Markenzeichen, das hat er verlangt, dass es auf die Plakate kam. Okay. Selbstverständlich. Ne?
Ja.
Und das war dann für das Publikum auch Hitchcock und die Figur eine Identität, ne, und hat eine große Werbewirkung gehabt, ne, und natürlich dann auch andere Sache, die ich dann nachher sicher auch noch erzählen kann, die ihn übers das reine Regiemachen hinaus dann geführt hat, ne, um seine Filme zu vermarkten oder sich dafür einzusetzen, ja. Na gut, also ich war dann in Biberach, ne, und dann kam die Zeit, dass ich natürlich auch nicht nur das mir anschaute, was ich dann selber spielte, ja, sondern ich versuchte dann halt auch, und das betraf vor allem Alfred Hitchcock, mich da ein bisschen weiter zu informieren. Und dann kam der große Glücksfall. Damals war der ganze Fernsehbetrieb noch über Antenne und wir hatten im Süden das große Glück, ne, also noch in Oberschwaben, auch die Schweizer und die österreichischen Sender über die Antenne zu empfangen. Ja.
Ja, genau.
Und dann kam das Videosystem, das allererste Betamax.
Ja.
Ja. Und ich habe sofort den ersten Betamax-Recorder gekauft und mir dann die wichtigen Filme, die du im deutschen Fernsehen tatsächlich nicht bekommen hast,
okay,
aus vor allem aus der Schweiz, mir überspielt habe. Und so habe ich dann über Betamax fast die ganzen frühen Filme vom 1927, Der Mieter, der berühmte Jack the Ripper Film, der Blondinenmörder, Der Mieter, der dann in einer in einem Miethaus auftauchte, und der verdächtigt wird, dass er der Blondinenmörder ist, also den blonden Prostituierten umbringt, also eine Jack the Ripper Geschichte, und die ja berühmt war, den habe ich dann schon auf Video gehabt. Eine Erpressung, Blackmail, Bart, Sir John greift ein, oder Bis aufs Messer, Nummer 17, und all diese Filme, die in den 30er Jahren entstanden sind, bis 40, 45, sind alle in der Schweiz dann regelmäßig ausgestrahlt worden. Die konnte ich mir dann überspielen und habe sie selbstverständlich angeschaut. Und so habe ich nicht nur diese Filme alle aus der Frühzeit, sondern ich habe sie auch gesehen. Und damit war praktisch meine Kenntnis über das Gesamtwerk von Hitchcock da. Und ich kann es auch belegen, die ganzen Kassetten, die ersten 20, 30 Kassetten, ich habe die alle durchnummeriert. Und später waren es 2000 Kassetten. Und da kam so in den Rausch, das alles aufzuzeigen. Und die ersten 20, 30, 40 Nummern steht immer nur Hitchcock. Und das ist der Beleg dafür. Und das war in den Mit- und End-70er Jahren, als ich das alles aufgezeichnet habe.
Waren das vor allen Dingen die Hitchcock-Filme oder noch andere?
Auch andere. Ich habe natürlich alles, was wichtig war. Und vor allem die Schweiz, auch Österreich, hat zum Teil dann in Originalfassung ausgestrahlt. Die Schweizer kennen ja Synchronisation eigentlich nicht. Da passen die auch. Ein Film, der in der deutschsprechenden Schweiz spielt, der hat dann halt Untertitel in Französisch und in Italienisch, der gleich zweimal und umgekehrt. Filme, die in Tessin gedreht wurden, haben dann selbstverständlich französische und Schweizerdeutsche Untertitel und so fort. Die Deutschen behaupten, sie können einen Film nicht gucken, wenn sie lesen müssen gleichzeitig. Wie schaffen es die Schweizer, dann gleich zwei Untertitel, zum Teil vier Reihen zu lesen und den Film anzugucken. Aber das war natürlich fantastisch, dass ich über Antenne damals so unglaublich viele der Filmkunst der 30er und 40er und 50er Jahre dann aus dem Ausland bekommen habe. Und später war das natürlich dann rum. Aber ich hatte die Filme und habe sie heute noch.
War dir damals also schon irgendwie klar, was der für eine Bedeutung für die Filmgeschichte haben wird? Also es gibt, ich habe es im Lexikon gelesen, es gibt vier Regisseure, denen man eine ganz grundlegende Bedeutung für die Filmgeschichte nachsagt, und er ist eben einer von diesen Vieren. Die anderen sind, ich glaube, Murnau, Kubrick und wer war der vierte? So, jetzt fehlt es mir selbst. Vielleicht komme ich gleich noch drauf. Und das
Polanski, nein, Woody Allen?
Nee, ein älterer halt in Historie.
Eisenstein? Nein.
Ja, genau, Eisenstein, super. Ach, dein Gedächtnis, super. Und Eisenstein, ja, genau.
Und auch die Filme habe ich damals dann alle aufzeichnen können, Eisenstein habe ich natürlich, Panzerkreuzer, Patjomkin und andere russische Filme, die habe ich da in Mannheim im Studiokino auch schon gezeigt, vorgeführt.
Also war dir schon klar, dass da Filmgeschichte wäre?
Hundertprozentig, Und durch die Menge natürlich, Der Hitchcock war ja ein Vielmacher, Im Gegensatz zu manch anderen wie Eisenstein,
Der hat Kubrick, so 30 Jahre 7 Filme.
Ja, oder Murnau, der ist ja nicht alt geworden, relativ jung gestorben bei einem Unfall in Los Angeles und in Kalifornien. Nein, der hat ja unglaublich viel gemacht, Und insofern war mir das schon klar, dass das ein echter Meilenstein im Film ist, und hat mich deswegen sehr intensiv damit beschäftigt. Mhm. Und da auch viele Dinge gespeichert und gesammelt, die mit der Person Hitchcocks und seine Art, wie er Filme macht, zusammenhingen und beschäftigt und nicht nur die Filme angeschaut und die Filme analysiert. Da gibt es Kritiker ohne Ende, die können das vielleicht besser und haben vielleicht auch eine andere Meinung dazu. Aber nein, über den Menschen Hitchcock. Und nicht nur jetzt Hitchcock und die Frauen, sondern auch viele andere Dinge möchte ich gerne auch noch was sagen.
Ja, das werden wir auf jeden Fall gleich. Wir sind tatsächlich bei der
beim ersten Teil unserer Hitchcock-Abhandlung angekommen. Wir machen eine kurze Pause und in der nächsten Ausgabe sprechen wir weiter. Zum Ende dieser Pause möchte ich aber vielleicht noch einen ganz kurzen Hinweis geben. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, er hat ja Murnau mal zugeschaut. Also 1924/25 hat er in Berlin nämlich gearbeitet und hat ihm bei der Herstellung eines Films zugeschaut. Und in den ersten Filmen, die er gemacht hat, auch unter Selznick, da waren dem die Filme zu expressionistisch. Also da hat man offensichtlich Murnaus Einfluss noch gesehen. Die wurden dann überarbeitet mit einem Filmüberarbeiter, der halt das dann wieder ein bisschen den Wahrnehmungsgewohnheiten normalen Filme. Aber auf jeden Fall, nachdem die dann überarbeitet wurden, waren alle drei dann seine Durchbrüche. Das waren in den 40ern, Anfang der 40er, 40, 41, seine Durchbrüche. Und auch alle drei dieser Filme, die so expressionistisch begannen und dann überarbeitet wurden, wurden ja auch Oscar nominiert. Das muss man vielleicht an dieser Stelle noch sagen. Wahrscheinlich wissen es aber auch alle, Hitchcock hat nie einen Oscar gewonnen, den er wahrscheinlich auch sehr zu Recht gewonnen hätte. Aber vielleicht, genau, das ist jetzt ein Spoiler. Anfang der nächsten Ausgabe liste ich mal ganz kurz auf. Er wurde 6-mal nominiert. Das können wir ganz kurz machen und damit beginnen wir das nächste Gespräch.
Bitte einfach.
Vielen Dank.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.